Einen schönen guten Morgen von mir. Schön hier zu sein. Es ist immer sehr spannend, Gemeindegründungen so zu verfolgen. Und wenn man so immer zwischendurch so reinkommt, merkt man so, was für Wachstum Gott schenkt. Und ich habe auch gehört gestern, was Gott unter euch macht. Und es hat mich sehr gefreut. Preis den Herrn dafür. Sehr ermutigend zu sehen, was Gott hier macht. Wie schon gesagt, ich heiße Jonathan, ich komme aus München, bin gebürtiger Brasilianer, deswegen vielleicht mein Akzent und immer mal wieder auch paar sprachliche Fehler. Ich hoffe, ihr könnt mir das vergeben. Wir Christen erinnern uns gern an Jesu erstes Kommen auf Erden. Ne? Und das ist auch sehr gut so. Ja, Weihnachten, Ostern, das ist richtig. Es ist die Grundlage letztendlich unseres Glaubens und unserer Hoffnung. Wir denken auch sehr viel über sein Wiederkommen, also jetzt in der Zukunft, und sehnen uns danach. Das ist auch sehr wichtig. Das tröstet uns, weil wir eben eine lebendige Hoffnung haben. Aber wie denken wir über die Zwischenzeit? Also zwischen das, was hinter uns liegt und das, was noch kommt. Sitzt Jesus im Himmel inaktiv und wartend einfach, bis der Vater ihm sagt, er darf uns dann abholen? Wenn es euch ähnlich wie es mir geht, ist uns nicht immer so präsent im Kopf, was Jesus dazwischen macht, ja, was Jesus jetzt macht. Und warum das auch einen Grund für große Freude, für große Zuversicht ist. Ja, die Bibel hat viel dazu zu sagen und sie will uns dadurch auch ermutigen und dadurch uns auch in unserem Glaubensleben wirklich anfeuern, motivieren durch das, was Jesus jetzt macht. Denn die Tatsache ist, dass Jesus jetzt weiter aktiv ist. Und nicht nur Jesus, Gott, der Vater, ist jetzt durch Jesus Christus auch in dieser Welt weiter aktiv. Er bringt die Nationen zu Jesus und ordnet sie immer mehr unter. Neulich haben wir Christi Himmelfahrt gefeiert und wir haben auch die Textstelle gerade gehört von der Himmelfahrt. Und Christi Himmelfahrt soll uns daran erinnern, was Gott eben in Jesus Christus aktuell tut, jetzt. Denn bei der Himmelfahrt setzte sich Jesus zu Rechten Gottes. Und ich lese kurz eine Stelle, das ist nicht die Stelle, die wir uns heute anschauen, aber Hebräer 10, 12 bis 13 macht diese Verbindung sehr klar. Dieser, also Jesus, hat ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und hat sich zu Rechten Gottes gesetzt und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel unter seine Füße gelegt werden. Also Jesus hat aktuell eine Stelle der Autorität, eine Stelle von Macht, und Gott macht ihm zurzeit alles untertänig. Also Jesus ist in dieser Welt, hat sich wehgetan. Jesus ist in dieser Welt weiter aktiv und er vollendet, was er angefangen hat. Und diese Perspektive, hoffe ich, kann uns ermutigen, uns für ihn einzusetzen, denn unser Dienst im Herrn, unser Glaubensleben, das ist alles nicht vergeblich, das ist alles nicht umsonst. Und Psalm 110 hilft uns, eben diese Perspektive zu entwickeln. Und das ist die Stelle, die wir uns heute anschauen wollen. Psalm 110. Warum Psalm 110, wenn wir über das, was Jesus Christus jetzt macht, warum schauen wir uns diesen Psalm? Tatsächlich ist dieser Psalm einer der meist zitierten Stellen im Neuen Testament. Ja? Und es wird immer an die Stellen zitiert, um zu erklären, um Christen Mut zu machen, was Jesus jetzt macht. Ja? Und deswegen wollen wir dieses Text im Alten Testament anschauen. Zeigt uns ganz, ganz klar, dass Jesus jetzt sehr aktiv ist in unserer Welt. Ich lese Psalm 110. Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deine Füße mache. Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Wenn du dein Herr aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedeks. Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Ich möchte kurz mit uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir so sehr, dass du uns erquicken willst, dass du uns ermutigen willst. Bitte forme du unsere Perspektive neu durch diese Stelle, die wir uns heute anschauen. Lass es uns wirklich ermutigen, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Herr, dass diese Tatsache, diese Wahrheit, dass Jesus aktiv ist, uns wirklich stärken kann in unserem Glauben. Amen. Die ersten Zuhörer dieses Psalms hätten viele Fragen gehabt beim Lesen dieses Psalms, aber sie hätten auch sofort erkannt, dass es um eine Messias-Figur geht. Ja, es geht offensichtlich um einen Gesalbten und um einen großen König. Ja, also Messias heißt der Gesalbte, das heißt einfach jemand, der ein Amt in Israel innehatte, wo eine Salbung vorausgegangen ist, zum Beispiel Königtum oder Priestertum. Und hier geht es um so eine. Ja. In Vers 2 lesen wir sofort von einem Zepter, ja, also das ist eine ein königliches Zeug, ein königliches Begriff. Also hier geht es sehr offensichtlich um einen König. Wahrscheinlich ein künftiger Sohn Davids, also David hat diesen Psalm geschrieben und er schreibt in der dritten Person eben, redet auch über diese Person als sein Herr, also sein Meister. Und der wird sein wie David, ja, weil er ein Siegreicher ist im Kampf. Also das kommt zum Ausdruck hier, aber der wird auch viel größer als David sein. Dieser König würde auch zugleich Priester sein. Das heißt, das andere Amt in Israel eben, von dem ich gerade gesagt habe, also dieses Gesalbte, dieses Amt, die einem Salbung vorausgeht. Und das ist auch an sich sehr interessant, denn jeder gute Israelit wusste, dass die eine Person konnte nicht beide Ämter gleichzeitig haben. Ja, also die waren wirklich getrennt, das Priestertum und das Königtum, das waren getrennte Ämter. Das eine gehörte zum Stamm Levi, also die Priester gehören zum Stamm Levi, die Könige gehörten zum Stamm Juda. Also eigentlich, die hätten gewusst, okay, das eine kann nicht beide Ämter innehaben. Und trotzdem hier lesen wir interessanterweise, der ist auch ein Priester. In diesem Fall ist es also ein bisschen anders. Gott setzt hier jemanden ein, der sowohl König wie auch Priester sein würde. Als König erstmal, was wird da beinhaltet? Er wird zur Rechten Gottes eingesetzt, in Vers 1 haben wir das gesehen. Ja, und die rechte Hand oder die rechte Seite, diesen Begriff kennen wir vielleicht. Also zum Beispiel Kinder haben das Spiel Mein rechter Platz ist frei. Das habt ihr wahrscheinlich schon gespielt. Aber darüber hinaus reden wir manchmal auch so von Menschen, die wir besonders schätzen oder die uns besonders wichtig sind. Ja, also wenn wir davon reden würden, des Kanzlers rechte Hand zu sein, heißt die zweitwichtigste Person zu sein in der Regierung. Ja? Also es bedeutet, dass diese Person im Namen des Kanzlers und mit seiner Macht auch handeln darf. Also ist es eine Stellung von Ehre, ja, von Würde, von Macht, von Autorität, dieser König hier hat. Und genau das erlebt hier der Mann, den David seinen Herrn, seinen Meister nennt. Diese Person wird so groß und so wichtig sein, dass er für Gott, den Herrn, handeln kann. Ja? Er regiert an Gottes Stelle. Ja? Er ist der höchste König unter Gott. Und ihm gehört ein heiliges Volk, das ihm gerne folgt. Ja? Also in Vers 3 haben wir das gelesen, wenn du dein Heer, deine Armee aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Zu der Zeit haben die ersten Leser das gehört und gesagt, ja, das ist die Nation Israel, also die politische Nation Israel, das ist Gottes Volk und die werden dir willig folgen. Ich komme später dazu, also dazu zurück, über dieses Volk, der ihm willig folgt. Aber erstmal machen wir weiter. Sein Reich ist nicht auf Israel beschränkt, sehen wir hier auch. Es ist weitreichend. Ja, in Vers 2, sein Zepter, also das Zeichen seiner Autorität und Macht, soll aus Zion ausstrecken, heißt es da. Ja, genauer übersetzt heißt es, dass der Herr sein Zepter aussenden wird. Ja, es wird hinausgehen. Das heißt, er wird über Zion hinaus reichen. Er wird nicht nur der Richter sein in Israel, sondern auch unter den Völkern. So heißt es auch weiter in Vers 6. Er wird richten unter den Heiden, unter den Nationen, unter den Völkern. Ich vermute, dass sich die meisten von euch die Krönung von Charles III. Nicht angeschaut haben. Ich als guter Brite, also ich bin in Brasilien geboren, aber ich bin in Großbritannien aufgewachsen. Das war mir schon sehr wichtig. Ich habe mir das angeschaut, sehr viele Stunden dafür gegeben. Und was ich da gesehen habe, das waren viele Staatsoberhäupter präsent. Ja? Also, die waren dabei, also zum Beispiel Frank-Walter Steinmeier war auch da, Emmanuel Macron aus Frankreich war auch da, Ursula von der Leyen, Europäische Union war auch da und viele, viele anderen. Also viele wurden da vertreten. Aber wisst ihr, was nicht passiert ist? Keine dieser Staatsoberhäupter erkannten Charles III. Als ihren König an. Ja? Das Zepter von Charles beschränkt sich auf Großbritannien und ein paar Commonwealth-Nationen. Sein Zepter streckt nicht aus über London hinaus. Immerhin gab es immer mal wieder in der Geschichte große Könige, die über ihre Nation hinaus geherrscht haben, ja, über viele Nationen. Also Kyros, die Kaiser von Rom oder Karl der Große, aber keine dauerhaft und keine über alle Völker. Wir sehen hier, dieser König ist ganz, ganz besonders. Alle Nationen sind ihm untertan, werden ihm untertan werden. Und er regiert ewiglich, dieser von Gott eingesetzten König. Nicht nur wird er als König eingesetzt, wir sehen auch, dass dieser als Priester eingesetzt wird. Das ist das Besondere an diesem König. Ich habe eingangs schon gesagt, dass das in Israel eigentlich nicht ging. Ja, der Priester und der König, die waren aus unterschiedlichen Häusern in Israel und die konnten das nicht vermischen. Das war ihnen auch verboten. Also später in Israels Geschichte versucht ein König tatsächlich wie Priester zu handeln, aber er wird von Gott bestraft. Ja, das geht eigentlich nicht. Nichtsdestotrotz gibt es interessanterweise Bibelstellen, in denen David, also König David, zumindest ansatzweise als Priester für das Volk aufzutreten scheint. Also David fungiert ein bisschen wie ein Priesterkönig, ja, als Prototyp für diesen künftigen König, der auch als Priester auftreten wird. Die Priesterschaft von diesem besonderen König wird, interessanterweise sehen wir hier, nicht nach der Ordnung Levis, wie normalerweise der Priester sein sollte, sondern sie geht dieser Priesterschaft voraus. Es ist die Priesterschaft von einer Ordnung, der früher als Levi da war. Das ist die sogenannte Ordnung von Melchisedek. Ich weiß nicht, ob euch der Name Melchisedek was sagt. Er ist ein mysteriöser Mann. Er tritt auf in 1. Mose 14, nachdem der Erzvater Abraham von einem Krieg zurückkehrt. Ja, also das ist so ein paar Verse im 1. Mose. Man kann sehr schnell drüber fliegen und einfach ignorieren, was da passiert. Aber es ist ganz interessant, weil wir lesen von diesem Melchisedek, der ist König von Salem und er ist auch ein Priester des höchsten Gottes. Das ist, was wir über ihn lesen in 1. Mose 14. Vielmehr lesen wir über ihn nicht, außer dass Abraham wird von ihm gesegnet, also von Melchisedek gesegnet, und Abraham gibt ihm den Zehnten von allem, was er hat. Ja? Und durch diese zwei Sachen, die passieren, also eines, dass Melchisedek Abraham segnet und dann, dass Melchisedek Zehnten von Abraham bekommt, das drückt aus, dass dieser größer ist als Abraham. Ja? Das ist alles, was wir über ihn lesen, aber das ist auch sehr bedeutsam, weil das zeigt, dass dieser künftige König wird ein Priester sein, der größer ist als die Priester von Levi. Ja? Das ist ein Punkt zum Beispiel später im Hebräerbuch. Hebräer redet über diesen Melchisedek und er macht genau diesen Punkt. Er sagt, dieser Priester, der kommen soll, der ist größer als Levi, weil Levi war in Abraham, also Abraham war der Vater, der Großvater, Urgroßvater von Levi. Levi war in Abraham, als Abraham von diesem Melchisedek gesegnet wurde und auch von ihm den Zehnten bekam. Das heißt, dieser Priester wird groß sein. Er ist ein größerer Priester als die Priester von Levi. Er soll mehr Ehre bekommen, nicht nur als David, sondern auch als die levitischen Priester zu der Zeit von David. Seine Priesterschaft soll nicht nur größer sein, sondern das wird auch ewig sein. Er wird in anderen Worten sein Volk immer vor Gott vertreten können und auf gerechte und gute Weise. Er soll somit eine bessere Priesterschaft sein als die immer mehr zu der Zeit korrupte und korruptierende levitische Priesterschaft. Das war ein Problem in Israel, dass ihre Priester, die sie vor Gott vertreten sollen, selber korrupt waren. Aber jetzt wird versprochen, ein König, der gleichzeitig ein Priester ist, der ewig ist und der auf gerechte Weise seine Arbeit tut. Für das Volk Israel damals klang das alles toll. Nicht nur hätten sie es begrüßt, einen König zu haben, der überall wirklich in ihrer damaligen Welt großen Respekt genoss, aber auch ein König, der sicherstellt, dass sie auch mit Gott wirklich in Reinem sind. Das war natürlich sehr willkommen. Und wären wir damals in Israel gewesen, hätten wir uns ganz sicher mit dem Rest des Volkes so einen König gewünscht. Und David war ein Prototyp davon, das habe ich schon ein bisschen erzählt. Er hat Feinde bezwungen, aber das war auch nicht dauerhaft. Die größten Krisen für David kamen sogar von innerhalb Israel. Da gab es zu seiner Zeit tatsächlich auch zwei Aufstände gegen ihn, der fast sein Königtum kostete. Ja, eine davon durch seinen eigenen Sohn. Ja. Und in Bezug auf die Priesterschaft, da haben wir auch gesehen, David ist auch ein Prototyp davon gewesen. Ja, so ein vorläufiger Beispiel davon. Denn obwohl er kein Priester im engeren Sinn war, tat er durchaus priesterliche Dinge in Israel. Also er hat für den Gottesdienst in Israel viel getan und den Tempeldienst auch sehr gefördert und geordnet. Und er war, was Gottesfurcht betrifft, unter den Besten in Israel. Ja, die Bibel redet von ihm als ein Mann nach Gottes Herz. So war David. Aber wir lernen auch von David, dass er sehr schwer versündigt hat gegen Uriah und gegen Bathsheba. Nicht nur das, sondern wegen Hochmut veranlasste er eine Volkszählung, die dazu geführt hat, dass Gott eine Peste brachte über Israel, sodass Zehntausende von Menschen getötet sind in Israel. Also ein Priesterkönig wie David, so dieser Prototyp, der so sündigt und so Gottes Gericht auf sein Volk bringt, das lässt viel zu wünschen übrig. Und das war auch der Wunsch von dem Volk, obwohl sie in David einen tollen König hatten, war er doch nicht der beste König, den sie haben konnte. Und ein König mit viel Makel. Und wenn David nicht perfekt war, waren es seine Nachkommen noch viel weniger. David und seine Nachkommen ließen also das Volk auf einen besseren König hoffen. der auch ein wahrer Priester ist. Ein mächtiger und siegreicher König, wie auch ein ewiger, treuer, heiliger Priester. Also wartete das Volk Jahrhunderte auf den Priesterkönig, der hier beschrieben wird, bis er endlich dann kam, Jesus Christus. Ja, dieser Psalm weist auf ihn hin. Der ewige Sohn Gottes ist Mensch geworden. Er lebte, wie wir hätten leben sollen. Und er starb für unsere Sünden am Kreuz, sodass wir Vergebung und Versöhnung mit Gott erleben durften. Und Jesus ist auch auferstanden aus den Toten, sodass auch wir Hoffnung auf ein ewiges Leben haben können. Und nach 40 Tagen ist er aufgefahren in den Himmel, von wo er auch wiederkommen wird, um sein Volk endgültig zu retten und alle zu richten, die weiter in Rebellion leben. Das ist der Priesterkönig, der gekommen ist. Das ist die gute Nachricht. Ja, so, wovon dieser Psalm redet, das ist in Erfüllung gegangen. Jesus Christus ist die Erfüllung davon. Ich möchte erstmal einfach dich einladen, falls du das noch nie gemacht hast, Jesus als deinen persönlichen Herrn und Erretter zu kennen, als diesen König, der über dich bestimmen darfst, als der rechtmäßige König, aber auch dieser Priester, der deine Schuld wegnimmst, der ein Opfer, ein perfektes Opfer für dich darbringt, sein eigenes Leib, den er gegeben hat für uns, zu unserer Rettung. Ja, lern diesen Priesterkönig kennen. Und wenn du das noch nicht, also wenn du ihn noch nicht als deinen persönlichen Herrn und Erretter kennst, bitte rede mit jemandem, der neben dir sitzt oder mit Stefan oder andere hier, oder mich auch nach dem Gottesdienst, wir werden gerne in Gespräch mit dir darüber kommen. Es lohnt sich, diesen Priesterkönig zu kennen. Ich gehe aber davon aus, dass viele hier ihn kennen und ihn als ihren persönlichen Priesterkönig bekannt haben. Und ich preise den Herrn dafür. Und ich hoffe, dass wir wissen, was für ein Segen das ist. Ja, das soll uns wirklich viel Zuversicht im Leben geben, zu wissen, dass Jesus dieser Priesterkönig ist. An dieser Stelle habe ich zwei Anwendungspunkte. Warum ist das für uns oder darf das für uns so eine Ermutigung sein? Zuerst, Jesus herrscht jetzt als König und sein Reich wächst. Ja, Jesus herrscht jetzt als König und sein Reich wächst. Weil Jesus in den Himmel gefahren ist und zu Rechten Gottes saß, herrscht er mit aller Macht, mit aller Autorität und mit aller Ehre. Und die Bibel sagt, und wir sehen das auch mit unseren Augen, sein Reich wächst. Ist das uns bewusst? Es ist so einfach, im Geschehen der Welt daran zu zweifeln. Ne? Wenn wir die Nachrichten anschauen und hören, was alles passiert, oder in unserem eigenen Leben, in unserem Land schauen und denken, okay, wir sehen Kirchen, die nicht mehr Gottes Wort glauben oder schließen. Aber wenn wir wirklich noch mal hinschauen, in der Kirchengeschichte und auch heute, werden wir merken, wie Jesus seine Gemeinde aus Menschen aus allen Völkern und Nationen baut. Ja, und wir sehen auch, wie die Pforten der Hölle haben sie nicht überwältigt und können sie niemals überwältigen. Das sehen wir. Und wir sehen Wachstum, da wo Gottes Wort treu gepredigt wird. Da sehen wir, dass Menschen zum Glauben kommen. Auch in Deutschland. Nächste Woche bei uns in der Gemeinde werden wir eine Taufe haben, wo ich glaube, so 7 oder 8 sich taufen lassen werden. Ja, Menschen aus Deutschland, aus diesem Land. Menschen kommen zum Glauben auch hier. Gottes Reich wächst. Wir dürfen wirklich ermutigt sein. Und wenn hier schon Menschen zum Glauben kommen, in dieser postchristlichen Gesellschaft, in der wir leben, wie viel mehr in Ländern wie Iran oder Afghanistan oder in Afrika. Man sagt, dass wahrscheinlich das Zentrum der Weltchristentum nicht mehr in westlichen Ländern ist, sondern mittlerweile in Südamerika oder Afrika ist. Ja? Weil so viele Menschen dort zum Glauben kommen. Also wir können wirklich Mut haben, dass Jesu sein Reich weiterbaut und dass sein Reich weiter wächst. Es ist sehr ermutigend. Viele haben es versucht, viele haben in der Geschichte und auch heute sich eingesetzt für das Ende der Kirche. Manche waren sicher, dass sie es schaffen, aber die Kirche besteht heute weiterhin. Der Teufel hat alles versucht, um sie niederzukriegen. Durch Verfolgung, durch falsche Lehre, durch Spaltungen. Und das wird weiter passieren, ja, weil der Teufel will nicht, dass Gottes Reich wächst, dass die Kirche wächst. Aber die wahre Christi, Kirche Christi wächst weiter. Ja, das darf uns wirklich ermutigen. Das Evangelium erreicht immer neue Grenzen, neue Nationen, neue Völker. Und das wird es weiterhin tun, bis alle Völker erreicht werden. Habt also Mut, ja, liebe Bürger dieses Reiches. Ja, du gehörst zu dem einzigen Reich, das nicht niedergeht. Alle Reiche der Welt gehen irgendwann nieder. Du gehörst zu dem einzigen Reich, das nicht niedergeht, sondern immer weiter wächst. Egal wie das erstmal aussieht. Wenn wir genauer gucken, haben wir viel Grund zur Freude und zur Ermutigung. Das ist das eine. Jesus Christus herrscht jetzt als König und sein Reich wächst weiter. Aber zweitens, Jesus Christus ist der hohe Priester, der sein Volk vollkommen vertritt. Jesus Christus ist der hohe Priester, der sein Volk vollkommen vertritt. Dieser Psalm soll uns daran erinnern, dass Jesu Versöhnungswerk am Kreuz vollkommen und von bleibender Bedeutung ist. Ja, wir haben eingangs gehört, dass Jesus als hoher Priester ein perfektes Opfer dargebracht hat. Ja, sein eigener Leib. Dieses Opfer war einmalig und ein für allemal. Es braucht nicht mehr wiederholt zu werden. Ja, deswegen lesen wir davon, dass er sich eingesetzt hat. Ja, dass er sich hingesetzt hat. Ja, ein bisschen so, wie man sich hinsetzt, wenn man Feierabend macht. Ja, diese Arbeit ist fertig, davon ruht er. Aber dieser Psalm erinnert uns ebenfalls daran, dass das priesterliche Werk Christi weiter fortbesteht. Ja, inwiefern? Weil er unser Fürsprecher beim Vater ist. Ja, und wir haben einen Fürsprecher jetzt beim Vater. Jesus ist weiter als Hohepriester aktiv, indem er uns vor dem Vater vertritt. Und diese Rolle, wie in dem Psalm sagt, dauert ewig an. Er ist ein Priester in Ewigkeit, heißt es. Er wird als Priester nie abgesetzt werden. Er wird nicht mehr sterben, heißt es in der Bibel. Ja? Er bleibt unser Priester vor dem Vater in Ewigkeit. Deswegen müssen wir nimmermehr Gottes Zorn oder Gottes Gericht fürchten. Denn seine Priesterschaft ist angenommen bei Gott und er vertritt sein Volk vollkommen. Und so möchte ich uns auch damit ermutigen, liebe Christen. Wir sind für immer angenommen vom Vater, weil Jesus in den Himmel gefahren ist und zu Rechten Gottes sitzt, als unser ewiger Priester, unser ewiger Fürsprecher. Wir kommen für einen zweiten Punkt zum Psalm zurück. Und hier sehen wir in dem zweiten Punkt die Bezwingung der Nation durch diesen Priesterkönig. Die Bezwingung der Nationen durch den Priesterkönig. Das wird besonders hervorgehoben hier in diesem Psalm. Ja, habt ihr gemerkt, immer wieder kam der Psalmist darauf zurück. In Vers 1, seine Feinde werden zum Schemel seiner Füße gemacht. In Vers 2, er soll mitten unter seine Feinde herrschen. Oder in Vers 5 zum Beispiel, Könige und Häupter sollen vor ihm zerschmettert sein. Oder in Vers 6, der Haufen der erschlagenen Feinde sollen immer größer werden. Ja, so ist es ein beeindruckendes Bild. Also die Körper, die Leiber von den Erschlagenen wird immer größer. Ja, zu zeigen, er macht die alle untertan. Keiner kann ihn bezwingen. Dann haben wir auch eine interessante Gegenüberstellung am Ende dieses Psalmes. Auf der einen Seite in Vers 6 sehen wir, wie Häupter, wie Haupt, die Haupt der Nationen zerschmettert werden. Und dann in Vers 7 sehen wir, dass sein eigenen Haupt emporgehoben werden. Ja? Einige Häupter werden niederschmettert, sein wird gehoben. Das zeigt, er regiert. und er bezwingt die Nationen. Dieser Priesterkönig, den Gott einsetzt, er ist unaufhaltsam. Er wird unbezwingbar sein. Er wird immer gewinnen. Er wird auch frisch bleiben. Ja, schaut Vers 3, des zweiten Teil. Das ist ein schwieriger Satz zu übersetzen. Genau, das ist das Wort. Das ist ein schwieriger Satz. Manche Bibeln, die übersetzen es so, wie es hier in der Luther ist. Er sagt, deine Söhne werden dir geboren wie der Tau aus der Morgenröte. Also das bringt zum Ausdruck, dass er immer durch neue Söhne oder junge Männer immer stark bleibt. Ja, das ist das eine Art und Weise, das zu verstehen. Eine andere Weise, das zu übersetzen, ist, dass er, also dieser König, er bleibt immer jung. Ja, also er behält sein Jungsein. Seine Jugend wird immer erneuert, immer mehr erneuert. Er wird nie alt, er wird nie schwach. Er bleibt frisch, in anderen Worten. Wie dem auch sei, ist die Botschaft klar. Ja, dieser König bleibt bestehen, er bleibt jung. Da wird keiner sein, der seine Herrschaft bedrohen wird. Da ist keiner, der ihn überwältigt oder umstürzt. Es bleibt frisch. Wenn wir in der Weltgeschichte schauen, sind große Königreiche irgendwann mal immer wieder gefallen. Aber dieser König muss das nicht fürchten. Warum? Denn der allmächtige Gott, der Herr, stellt das sicher. In Vers 1 schauen wir das. Also, wenn wir das nochmal sehen, er ist aktiv dabei, also Gott ist aktiv dabei, die Feinde für diesen Priesterkönig zu bezwingen. Und dann in Vers 2, nachdem der Priesterkönig den rechten Platz neben Gott eingenommen hat, lesen wir davon, dass Gott jetzt seine rechte Hand wird. Ja, also der wird als seine rechte Arm beschrieben. Das bedeutet, dass der Priesterkönig eine mächtige Waffe in seiner rechten Hand hat. Und diese Waffe ist Gott selbst. Damit zerschmettert er mächtige Könige. Also mit Gott zerschmettert er mächtige Könige. Wenn man sich in die Israeliten damals hineinversetzt, kann man verstehen, was für eine Bedeutung diese Worte hätten. Ja, Israel war ein kleines Land, ein witziges kleines Land, mitten unter der Völker. Großmächte um sie herum, die sie immer bedrohten und oft auch Krieg gegen sie geführt hatte. Und nun ein König, der kommen soll und alle bezwingen wird. Ein König, der für Sicherheit sorgt. Ein König, der Respekt einflößt bei allen anderen Königen. Man kann sich gut vorstellen, dass die Personen das sehr gerne begrüßen würden, dass die Menschen damals sehr gerne begrüßen würden. Wir wollen schließlich alle Sicherheit und auf der Seite des Sieges sein. Was für eine Hoffnung dann verspricht dieser Psalm? Als ich heute Morgen hierher gefahren bin, waren zwei der Kids von Stefan und Verena bei mir im Auto und wir kamen interessanterweise auf Ukraine zu sprechen und Putin. Ja, also Kids interessieren sich auch für Politik. Das ist echt interessant. Und da kam raus auch im Gespräch einfach dieser Wunsch nach Sicherheit. Nach jemand, der größer ist als ein Feind, der uns bedroht. Könnt ihr euch vorstellen, wenn wir uns das wirklich verinnerlichen, was für ein König dieser hier ist, der alle Könige der Welt bezwingen soll? Und dann sehen wir, dass das Volk nicht einfach zuschaut bei diesem Ganzen. Ja, während der Feind besiegt wird, nehmen sie teil. Das sehen wir in Vers 3. Wenn du dein Heer aufbietest, also deine Armee, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Das Volk darf Teil des Sieges sein. Es darf Teil des Kampfes sein, bei dem der Sieg sicher ist. Und wir lesen drei Sachen über dieses Volk, das seinem Priesterkönig folgt. Ja, es ist ein williges Volk. Es ist ein herrliches Volk, also der ist majestätisch bekleidet. Das ist was, das steht da hinten, diesem Folgen im heiligen Schmuck. Also dieser Schmuck ist ein majestätisches, also es bringt zum Ausdruck, die sind königlich. Ja? Und das ist ein heiliges Volk. Ja? Und hört ihr daraus, also majestätisch bekleidet und ein heiliges Volk. Das heißt, das Volk ist ein bisschen wie kleine Priesterkönige selbst. Die nehmen teil. Ja, die sind willig und sie sind selber herrlich und heilig. In gewissen Weise, in gewissen Maßen, sie widerspiegeln selbst den Priesterkönig. Ja, diese Menschen sind kleine Abbilder von ihrem Priesterkönig. Der herrliche, heilige Priesterkönig geht einer Armee von herrlichen, heiligen Menschen voraus. Das Volk Gottes wird übrigens in der Bibel, also an unterschiedlichen Stellen, als ein königliches Priestertum beschrieben. Ja, und hier sehen wir oder hören das daraus. Ja, dieses Volk vertritt den Priesterkönig als kleine Priesterkönige. Und mit ihnen überwindet der Priesterkönig. Mit ihnen bezwingt der Priesterkönig die Nationen. So gut soll dieser Priesterkönig sein, so gut für sein Volk. Und ihr Lieben, genau das auch erfüllt sich in Jesus Christus, eben diese Bezwingung der Nationen. Und zum Schluss habe ich nochmal zwei Anwendungspunkte, die aus diesen Tatsachen kommen. Zum einen, alle Jesu Feinde werden ihm untertan gemacht werden. Alle Jesu Feinde werden ihm untertan gemacht werden. Ja, dieser Psalm richtet unser Blick auf die Zukunft. Und zwar auf die Zeit, in der Christus endgültig als sieghafter König über alle seine und unsere Feinde offenbart werden wird. Das ist übrigens eine der Funktionen von Himmelfahrt, die wir nicht allzu lange Zeit gefeiert haben. Ja, das ist der Grund, warum wir das feiern. Ja, die Engel bei der Himmelfahrt haben das deutlich gemacht. Wir haben die Stelle am Anfang gehört, also aus Apostelgeschichte 1. Ich lese das nochmal vor. Und als sie ihm nachsahen, wie er gen Himmel fuhr, siehe, da standen bei ihnen zwei Männer in weißen Gewändern. Die sagten, ihr Männer von Galiläa, was seht ihr da und seht gen Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg gen Himmel aufgenommen wird, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt gen Himmel fahren sehen. Die Himmelfahrt und diese Psalmen wollen uns erinnern, dass Jesus wiederkommt. Und wenn das geschieht, wird er endgültig alle Feinde vernichten, einschließlich der letzte Feind. Die Bibel nennt das den Tod. Ja, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, lesen wir diese Worte. Ein jeder aber in der für ihn bestimmten Ordnung. Als Erstling Christus, danach die Christus angehören, wenn er kommen wird. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, nachdem er vernichtet hat alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt. Denn er muss herrschen, bis Gott alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Seine herrlichste Zukunft und dieser Psalm erinnert uns daran. Ja? Es ist wichtig, dass wir diese Perspektive haben. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir über die Zukunft denken, also im Alltag, viele von uns haben Angst. Viele von uns sind verunsichert. Was wird passieren? Nicht nur im Sinne von, was wird mit meiner Arbeit passieren oder wird die Inflation weiter bergauf gehen? Aber auch, also diese existenziellen Fragen, aber auch in Bezug auf unser Glaube. Ja, werden wir Tage der Verfolgung und so weiter erleben? Vielleicht sind wir da verunsichert. Aber dieser Psalm lehrt uns, die Zukunft ist fest. Jesus gewinnt. Und mit ihm auch wir, wenn wir zu ihm gehören. Lass uns Mut haben. Ja, die Zukunft ist sicher. Alle Feinde werden vernichtet. Und wir werden mit ihm leben in Ewigkeit. Wir, die sich zu diesem Priesterkönig bekannt haben. Wir gehören zur Siegerseite. Alle wollen auf der rechten Seite der Geschichte sein. Ich sag euch, wir gehören als Christen zu der rechten Seite der Geschichte. Habt also Mut. Und dann letztens, Jesus gebraucht seine Gemeinde, um sein Reich auszubreiten. Jesus gebraucht seine Gemeinde, seine Kirche, um sein Reich auszubreiten. Nicht nur rettet Jesus ein Volk für sich, sondern er setzt es auch für die Ausbreitung seines Reiches ein. Er gebraucht es. Er gebraucht die Gemeinde, die Kirche und befähigt sie auch. Und sein Volk, das er gereinigt und geheiligt hat, folgt und dient ihm willig. Ja? Das ist, was wir hier gelesen haben. Dieses Volk vertritt ihn auf Erden. Es ist sozusagen der verlängerte Arm von Jesus Christus. Er wirkt durch sein Volk. Dieses Volk bringt das Evangelium zu allen Völkern. Es macht Menschen aus allen Nationen zu Jüngern. Ja, das ist der Auftrag, den Jesus ihnen gegeben hat. In der Apostelgeschichte, da haben wir gehört, ja, bevor er in den Himmel fuhr, der sagte, fängt an in Jerusalem und dann Samaria und dann Judäa und bis ans Ende der Welt. Die Botschaft ist immer weiter ausgebreitet. Und dieses Volk sind wir, wenn wir zu Jesus gehören. Wir nehmen diese Botschaft weiter. Durch die Kirche Christi, auch heute, wird das Reich Gottes, das Reich Christi größer, ja, indem wir das Evangelium verkündigen und Menschen zum Glauben finden. Das dürft ihr auch hier in Tübingen erleben und Teil davon sein. Wir können uns auch durch diesen Psalm herausfordern lassen und auch ermutigen lassen. Ziehen wir, also zwei Fragen, die ihr mitnehmen könnt, ziehen wir hinaus als eine willige Armee, um Menschen für Jesus zu gewinnen? Ist das unsere Einstellung? Ja, wir sind dabei, wir sind fröhlich dabei, wir sind willig dabei, um Teil dieser Ausbreitung des Reiches. Und dann die zweite Frage. Tun wir das im heiligen Schmuck, in heiligem Gewänden? Das heißt, achten wir darauf, dass wir mit unserem Leben Licht auf Gottes und Jesu Herrlichkeit werfen. Wenn Menschen uns sehen, merken sie irgendwas von Gottes Reich, von Gottes Herrschaft, von Gott, von Jesu Christi Priesterkönigtum. Das ist unsere Berufung auf Erden, ihn zu widerspiegeln und so mit Menschen auf ihn hinzuweisen. Es ist eine hohe Berufung. Und was für ein Privileg ist das? Lass uns durch diesen Psalm ermutigt werden, denn der Herr Jesus sitzt auf dem Platz von Autorität im Himmel und dirigiert mit aller Macht und Weisheit das Weltgeschehen. Und er will uns dabei gebrauchen, sein Volk, um seinen Plan auszuführen. Jesus ist nicht inaktiv seit Christi Himmelfahrt. Mit Christi Himmelfahrt fing die Bezwingung der Nationen erst an. Und eines Tages wird er es vollenden. Und ich ende mit Worten aus Offenbarung 11,15. Dann wird sichtbar die Herrschaft über die Welt unserem Herrn und seinem Christus gehören. Und er wird regieren von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir so sehr für diese Wahrheiten. Und ich bete, dass diese Wahrheiten unsere Perspektive wirklich prägen darf. Sodass wir gestärkt werden in unserem Glauben, in unserem Glaubensleben, Herr, sodass wir auch willig dir folgen, in heiligem Schmuck, mit Leben, mit einer Lebensgestaltung, die wirklich schön ist, wo Menschen auch mehr wissen wollen. Ermutige uns dazu und hilf dieser Gemeinde hier vor Ort und deine Kirche hier in Deutschland wirklich deine Botschaft weiterzubringen an Menschen, die dich noch nicht kennen, sodass dein Reich weiter wächst, Herr. Lass uns mutig sein, lass uns nicht mutlos werden, Herr. Wir brauchen deine Hilfe dabei und ich bete, Herr, dass dieser Psalm 110 uns wirklich neuer Mut schenken kann. Wir danken dir so sehr für deine Verheißungen, die wir hier haben und die so kostbar für uns sind. Amen.